Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute die Schriftstellerin Olga Grasnowa bei mir zu Gast. Olga und ich kennen uns vom Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Sie hat dort studiert, während ich schon Gastdozentin war. Und ich erinnere mich, dass sie in einem dieser Seminare von mir saß, die bei den Studenten immer so schrecklich schlecht ankamen. Vielleicht kann sie mir nachher noch erzählen, warum das eigentlich so war. Liebe Olga, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns hier wiedersehen.
Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Juli.
Ja, sehr gerne. Wärst du vielleicht so lieb, dich zur Einstimmung unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz selber vorzustellen?
Mhm. Ich glaube, das kriege ich hin. Mein Name ist Olga Grasnowa. Ich schreibe überwiegend Romane und habe jetzt auch noch, ich glaube im Herbst letzten Jahres, eine Essayband über Mehrsprachigkeit veröffentlicht, beziehungsweise es ist ein langer Essay. Und vorher waren es 4 Romane, in denen es eigentlich, zumindest meiner Meinung nach, um staatlich organisierte Gewalt geht.
Ah, okay, ja. Also das kann ich bestätigen, dass das so ist, wenn ich kurz drüber nachdenke, wobei ich, glaube ich, das anders beschrieben hätte. Also ich habe für den, also wir reden heute über den letzten Roman von Olga, unter anderem, der heißt Der verlorene Sohn, ist vor 2 Jahren erschienen, richtig, ne? 2020.
Ich meine, ja. Ich weiß nur, dass es in irgendeinem Lockdown war.
Das
müsste der zweite gewesen sein.
Ja, genau. Und ich mache für die Bücher immer so einen kleinen Klappentext und lese den dann vor. Also da kannst du dann gleich hören, wie ich dein Werk interpretiere. Ja, ich sage noch ein bisschen mehr zu deiner Biografie oder bitte dich noch was dazu zu sagen, weil dass du über Mehrsprachigkeit auch schreibst, hat ja einen Grund. Du sprichst nämlich selber wie viele Sprachen?
3.
Ich habe das Gefühl, du sprichst mehr. Kann es sein?
Nein, ich spreche nicht wirklich. Flüssig bin ich oder relativ flüssig bin ich auf jeden Fall im Deutschen. Das ist die einzige Sprache, wo ich wirklich weiß, was ich eigentlich sage.
Okay.
Bisschen schlechter oder bisschen trauriger ist das Ganze im Russischen und im Englischen. Und ich versuche jetzt wieder Spanisch zu lernen. Und beim Französisch ist das Problem, dass meine Aussprache einfach so schlecht ist, dass man mich sowieso nicht versteht.
Ja.
Aber ich kann es lesen.
Mir vorstellen. Ja, lesen immerhin schon mal. Aber ich meine, das ist ja schon ziemlich beeindruckend, 3 so unterschiedliche Sprachen wirklich quasi flüssig zu beherrschen. In dem Roman, den wir heute besprechen wollen, Der verlorene Sohn, geht es ja in gewisser Weise auch nicht maßgeblich um Mehrsprachigkeit, aber es ist zumindest auch eine Geschichte zwischen den Kulturen und zwischen den Welten. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen zu beschreiben und ergründen, was die Handlung ist. Willst du anfangen, mal zu erzählen, einfach, was...
Ich versuch's.
Die Geschichte ist, ja.
Vielleicht vorneweg nochmal, das ist ein historischer Roman, der im 19. Jahrhundert im Kaukasus spielt und in St. Petersburg. Und das ist eigentlich die goldene Zeit der russischen Kultur. Und es ist natürlich auch die Expansion des Russischen Reiches. Und es geht um die Eroberung des Kaukasus. Und das Ziel war, Konstantinopel einzunehmen. Und man ging davon aus, dass es irgendwie so ganz schnell gehen würde mit dem Kaukasus. Und dann würde Konstantinopel fallen. Und dann wären sie schon fast in Indien. Also ich glaube, das war der Plan, den die russischen Zaren irgendwie jahrhundertelang hatten. Hat natürlich nie funktioniert. Und im Kaukasus war es so, dass irgendwann mal kam Imam Schamil, es war einer der ersten, die den Aufstand gegen Russland erfolgreich organisiert haben. Der war auch eine sehr zwiespältige Figur. Also es gibt bis heute Leute, die ihn als Nationalhelden verehren und Leute, die ihn verachten. Weil er natürlich auch derjenige war, der den modernen Dschihadismus nochmal natürlich Vorschub geleistet hat.
Ja.
Der war selber eigentlich Sufi und ließ sich halt natürlich auch immer mehr auf die ganzen Machtspielchen ein und hat auch ziemlich viel dafür getan, um seine Macht zu festigen. Natürlich nicht nur mit den demokratischen Werten, aber der russische Zar auch nicht. Und er eben hat versucht, sich jahrzehntelang relativ erfolgreich gegen die Russen zu wehren, gegen die russische Armee, hat sehr viele Leute hinter sich versammelt. Und bis es dann seine Festung so weit belagert wurde, dass er eigentlich keine Wahl mehr hatte. Und er wurde gebeten, seinen damals neunjährigen Sohn, Chimludin, an die Russen als einen Kriegsgefangenen für 3 Tage ihn zu überlassen, damit eben die Verhandlungen zu einem Abschluss kommen könnten,
also
weil
so
sie
eine
nicht
Art
getraut
Pfand,
haben.
Ne? Also
genau.
Das war im Grunde eine Geisel, die dafür garantieren sollte, ja, dass sie sich im Verhandlungsprozess nicht wieder gegeneinander wenden. Ne? So ein Unterpfand.
Genau.
Ja.
der Junge wurde natürlich nicht zurückgegeben, sondern der wurde nach St. Petersburg geschickt und ist dort am Hofe erzogen worden, in der Kadettenanstalt. Und die Festung wurde gestürmt, wobei Schamil auch überlebt hat und auch seine fast die gesamte Familie hat überlebt. Und der konnte im Verlauf der Jahre seine Macht weiter festigen. Und Dschamaluddin war eben in St. Petersburg.
Und der Roman erzählt jetzt im Grunde ja sein, also vom 9. Lebensjahr an, sein gesamtes Leben, bis er eigentlich viel zu früh dann verstarb, in seinen 30ern.
Ne? Nee, mit 27 glaube ich. Ich müsste es noch eigentlich gleich nochmal nachrechnen.
Ich habe es jetzt auch nicht nachgerechnet, aber dein Buch folgt ja wirklich auch der Chronologie seines gesamten Lebens eigentlich. Genau, also wir erleben, wie er seine Heimat verlassen muss, wie er nach Russland kommt und wie er sich Stück für Stück assimiliert oder eben auch nicht, innerlich immer wieder dagegen ankämpft, aber eben auch natürlich die Sprache lernt, sich anfängt in der Kultur immer mehr zu Hause zu fühlen. Er bleibt aber sozusagen, also ich hatte das Gefühl, er ist eigentlich wie so eine Marionette, auch in der Hand des Zaren. Ne? Also er kann eigentlich keine eigenen Entscheidungen über sein Leben treffen, was auch immer er will, ob es um die Ausbildung geht, um den Beruf, auch um Liebe, Beziehungen. Er muss eigentlich bei allem immer um Erlaubnis fragen. Er ist fast so eine Art Adoptivsohn oder so ein bisschen. Also er wird sehr gut behandelt eigentlich auch, ne? Von der Zarenfamilie.
Ja, aber natürlich nicht, weil es um ihn geht, sondern weil auch dahinter ein Kalkül steht, dass es eben klar ist, dass es der älteste Sohn des Imam Schamis ist, dass es der Nachfolger praktisch.
Und das wird es
fast der Thronfolger. Und das natürlich lohnt es sich dann, ihn möglichst russenfreundlich zu erziehen, weil man ihn wiederum da auf dem Thron installieren kann.
Ja, die Idee ist sozusagen, dass er eines Tages zurückgehen kann und dann wie so eine Art Marionettenregierung unter russischem Einfluss dort. Aber das geht, also dürfen wir über das Ende auch sprechen?
Steht auf Wikipedia.
Ja, ach so, okay. Also wir müssen jetzt hier nicht irgendwie aufpassen, dass wir was nicht spoilern oder so. Also er wird tatsächlich absurderweise dann eben nach diesen vielen, vielen Jahren, wo er eigentlich jede Hoffnung aufgegeben hat, seine Familie, seine Heimat jemals wiederzusehen, dann eben doch nochmal ausgetauscht im Zuge eines Kriegsgefangenenaustauschs, kann man glaube ich sagen, und kehrt dann in seine Heimat zurück, aber findet eigentlich nichts so vor, wie er sich das erträumt hat. Also es ist eigentlich ein tragisches Ende, weil er zu Hause zwar vielleicht erst mit offenen Armen aufgenommen wird, aber danach eigentlich keiner Erwartung mehr gerecht wird.
Ja, und der wird zwar mit offenen Armen aufgenommen, man traut ihn aber auch nicht so ganz, weil es ist ja eigentlich nicht klar, was er so lange in Russland gemacht hat. Und das wäre eigentlich auch das, was mich am meisten am Stoff eigentlich interessiert hat, dass es eben dieses Zurückkommen eben doch nicht funktioniert und dass man nicht da anknüpfen kann, was man irgendwie hinter sich gelassen hat. Und diese Realität versus Träume.
Ja, also im Grunde begleitet ihn die Sehnsucht nach seiner Heimat, vor allem auch nach seiner Mutter, ein Leben lang. Und mir ging es so, dass während man es liest und sich ja auch sehr stark identifiziert, ist ja wirklich die Zentralfigur, also man fiebert und leidet eigentlich die ganze Zeit mit ihm. Man die ganze Zeit schon das Gefühl hat, dass dieser Ort, nach dem er sich sehnt, höchstwahrscheinlich nicht mehr existiert. Ja, nichts von dem. Also dass er eigentlich wie so ein Satellit im Weltall um etwas kreist, was gar nicht mehr vorhanden ist. Also völlig isoliert in beiden Welten sozusagen. Also nirgendwo wirklich zu Hause. Ja.
Edle Federn, der The Pioneer Literatur Podcast von und mit Juli C. Ein Gast, eine Stunde, ein Buch. An dieser Stelle blenden wir uns aus dieser Folge aus. Wenn Sie das ganze Gespräch zwischen Juli C. und Olga Grasnova über zerrissene Identitäten, einen ambivalenten Heimatbegriff und das Gefühl der Fremdheit als Dauerzustand hören möchten, dann laden wir Sie dazu gerne ein auf thepioneer.de oder Sie finden die komplette Version auch ganz bequem in unserer The Pioneer Podcast App.
Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.